Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Neues Jahr, neues Glück, neue Podcast-Episoden. Und wir starten dieses Jahr bombastisch direkt mit einem echt speziellen Gast hier bei uns im Podcast. Ich habe es ja auf Instagram schon angekündigt. Er ist branchenfremd, hat mit der Finanzdienstleistung an sich nichts zu tun, aber er hat richtig Plan von Unternehmertum. Und genau deshalb ist er hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Alexander Malos.
Hallo, freut mich.
Freut mich auch sehr, dass du hier bist. Alexander, vorweg erstmal, in dem Podcast hier geht es speziell um die Thematiken Strukturvertrieb und Maklerschaft. Und dir sind diese Begriffe natürlich schon ein bisschen geläufig. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, du hast auch schon den einen oder anderen aus der Branche kennengelernt. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass es in diesem Podcast eine Regel gibt. Und zwar, wir sprechen nicht über Namen. Also weder Namen von Vertrieben noch von irgendwelchen Vertrieblern noch sonst irgendwas. Wir wollen da niemanden direkt frech auf den Schlips treten oder so, sondern es soll möglichst allgemein um diese Thematiken gehen. Im weitesten Sinne heutzutage, weil mit dir würde ich super gerne heute über einen Überbegriff sprechen. Vielmehr über die zwei Themen, die dein Steckenpferd sind, nämlich Unternehmertum und Leadership.
Sehr gern.
Bevor wir das Ganze aber machen, wäre das mega, wenn du dich einfach mal ganz kurz vorstellen würdest, also wer du bist, wie alt du bist, dass die Leute einfach mal so ein Feeling dafür kriegen, mit wem wir hier sprechen, weil nicht jeder meiner Hörer und der Follower dieses Podcasts hier kennt dich, also noch nicht.
Sehr gerne. Also machen wir das kurz und knackig. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Das ist ein medizinischer Doktor, also ich bin Arzt seit über 20 Jahren. Habe insgesamt gut 30 Jahre Erfahrung im Bereich Medizin, habe während des Studiums lange in der Pflege gearbeitet, bin 54 Jahre alt mittlerweile und habe mit der Rising King Academy tatsächlich mein drittes Unternehmen mittlerweile gegründet. Ich habe Anfang 20 bereits mein erstes Unternehmen gegründet in der Sicherheitsbranche. Das habe ich 12 Jahre lang gemacht, hat mir auch dabei geholfen, mein Studium zu finanzieren. Dann habe ich das letztlich geplant geschlossen, um dann mich auf meine Karriere als Arzt zu konzentrieren und habe 2015 mein zweites Business eröffnet. Das war ein Premium-Gym in Frankfurt, das wir 2019 dann verkauft haben. Ich habe das Ganze mit meiner Frau zusammen gegründet und 2015 habe ich auch meine Laufbahn als aktiver Arzt beendet, um mich nur noch auf meine unternehmerischen Tätigkeiten zu fokussieren. Ende 2017 habe ich dann die Rising King Academy gegründet und seit Mitte 2018 ist das mein praktisch ausschließliches Business, auf das ich mich fokussiere. Und ja, mittlerweile sind wir jetzt dann 35 Unternehmer. Das ist ein kleiner Kreis, das ist gewollt so. Ich möchte intensiv mit den Menschen zusammenarbeiten. Ich arbeite auch immer mit allen direkt zusammen. Bei mir gibt es, wie du eben weißt, keine beliebigen Coaches, mit denen man dann zufälligen Kontakt hat, sondern das Ding lebt davon, dass wir miteinander in der Interaktion sind. Nicht nur ich mit den einzelnen Mitgliedern, sondern alle miteinander. Und deswegen haben wir diese powervolle Gemeinschaft. Das war mir wichtig, sowas zu kreieren. Mir ist Gemeinschaft generell sehr wichtig. Mir ist Teambuilding sehr wichtig. Deswegen auch das Thema Leadership. Ja, das ist es soweit. Ich bin verheiratet und habe zwei Hunde.
Zwei sehr, sehr coole und sehr schöne Hunde, muss ich sagen. Die feiere ich beide mega. Wie heißen die beiden nochmal?
Der eine heißt Xander, also Xander geschrieben. Das ist die englische Sprachweise, weil es ein X-Wurf war. Wir mussten einen Namen mit X finden, das ist nicht so leicht. Xander Cage, Triple X, war tatsächlich hier die Leitfigur und ähnlich Chaos behaftet ist der gute Kerl auch. Und der andere heißt Leonidas.
Sehr, sehr starke Namen. Ich schätze, das hast du jetzt auch nicht einfach von irgendwo her gemacht. Also du hast es schon bewusst gewählt, dir gerade diese beiden Namen, so Xander und Leonidas, für deine Hunde. Ich meine mich daran zu erinnern, dass du irgendwo auch mal erzählt hast, dass alles, was dich umgibt, irgendwie Power repräsentieren soll.
Ja, ne?
War das auch so die Motivation dafür?
Absolut. Deswegen haben wir eben noch einen Namen mit X gesucht, der nicht Xaver oder irgend sowas ist, sondern tatsächlich mögen meine Frau und ich beide den Charakter Triple X Vin Diesel sehr gerne. Und das ist ja eine sehr powervolle, wenn auch eher etwas chaotisch gelagerte Figur. Zufällig passt der Name sehr gut. Ist ein wahnsinnig verschmuster Hund, aber auch mal gut für ein bisschen Chaos. Völlig in Ordnung. Und Leonidas, der berühmte König von Sparta, der mit seinen 300 an die heißen Quellen marschiert ist, war dann tatsächlich der Namenspate für Nummer 2. Und auch hier passt es zufällig, Zufälle gibt es ja nicht, auch genau zu diesem Charakter, der tatsächlich eher edel gelassen, aber extrem powerful ist.
Ja, mega. Sowas habe ich auch schon vermutet. Allem voran auch deshalb, weil ich dich auch genauso kennengelernt habe. Also jetzt auch innerhalb der Rising King Academy. Es ist ja im Vergleich zu anderen, ich weiß nicht, darf ich Coach sagen? Ich meine, Du bist mal Comprehensive Consultant als Titel. Wo der Unterschied ist, das werden wir vielleicht jetzt ja nochmal klären. Aber auch in deinem Coaching ist es halt so, dass du mit den Leuten Klartext sprichst und dass es weitestgehend fast schon eine militärische Kultur ist, als dass es irgendwie so ein Wischiwaschi hin und her ist.
Ja. Ach, definitiv.
Magst du vielleicht kurz erzählen, was innerhalb der Rising King Academy passiert, sprich, wer ist dort alles? Also, dass wir einfach mal so ein kurzes ein Bild davon bekommen, mit wem du denn so zusammenarbeitest.
Ja, also die Rising King Academy ist eine Gemeinschaft von Unternehmern unterschiedlichster Altersgruppen. Also unsere Struktur geht momentan von 21 bis 61 tatsächlich, unterschiedlichste Erfahrungsgrade auch. Wir haben von 1-2 Jahre im Business bis über 20 Jahre im Business. Wir haben von tatsächlich 0 bis 1 Mitarbeiter bis über 100 Mitarbeiter, ein breites Spektrum, das wir abdecken. Wir sind insgesamt, glaube ich, bei 19 oder 20 verschiedenen Branchen mittlerweile tatsächlich. Wir haben Handwerk genauso wie produzierendes Gewerbe, Dienstleister, Finanzen, Steuern, Medizin. Haben von daher auch extrem breit gefächerte Perspektiven und Sichtweisen, die uns natürlich im Austausch wahnsinnig weiterbringen. Das war ein Kriterium, das mir sehr wichtig war, dass wir eine Gemeinschaft haben, die sich gegenseitig rundum sehr viel geben kann. Dazu liefere ich meines Wissens nach das einzige in dieser Art strukturierte Programm für Unternehmer, das wirklich von, wie man so schön sagt, von der Pike auf zeigt, wie muss ich denn ein Unternehmen tatsächlich aufbauen, damit es auf Dauer funktioniert? Welche Teile sind wichtig? Wie funktioniert die Mechanik? Ganz besonders das Thema Leadership da drin. Das heißt, wie arbeite ich mit anderen zusammen, auch wenn sie für mich arbeiten? Was bedeutet das? Wie führe ich die richtig? Das berühmte Thema Motivation da drin. Wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Wenn ich glaube, ist gar nicht zum Beispiel, sondern du sollst sie führen, nicht motivieren. Und das Ganze aufgesetzt auf ein ganz spezielles Konstrukt, das ich selbst in den USA gelernt habe, das unglaublich mächtig ist und bewiesenermaßen weit über 10.000-fach positive Ergebnisse produziert hat, dass wir nämlich keinen Lebensbereich dabei zurücklassen. Und das ist sicherlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Wir definieren 4 Lebensbereiche. Wir nennen sie Body, Being, Balance und Business. Also Body, die eigene Körperlichkeit, Fitness, Stärke, Gesundheit, Being, Spiritualität, das, was in deinem Kopf vorgeht, wie du mit dir selber umgehst, Selbstliebe, Selbsterkenntnis, Selbstwertschätzung, diese Anteile. Balance, das sind unsere persönlichen Beziehungen. Für viele wird das die Partnerschaft sein, die Ehe zum Beispiel, Beziehung zu den Kindern, aber auch die Familie, Freunde gehören alles mit dazu. Und Nummer 4, Business ist klar. Weil das große Problem ist, Business machen und da Geld verdienen und möglicherweise auch relativ oder sogar sehr erfolgreich sein, ist gar nicht mal so schwierig. Nicht die anderen 3 Lebensbereiche dabei niederzubrennen, das ist schwierig. Und deswegen leben wir etwas, was wir den Have It All Lifestyle nennen. Das heißt, Business wachsen lassen, Expansion, ja, aber ohne alles andere niederzureißen, sondern weiterhin eine glückliche Verbundenheit zu Hause zu haben mit den Menschen, die uns wichtig sind, weiterhin eben für sich selbst, für den eigenen Körper und den eigenen Geist Sorge zu tragen. Das ist das, was wir tun. Das ist relativ, klingt sehr komplex. Es ist aufgegliedert in einen Prozess, den man erlernen kann, der sehr powerful ist, der ständig wächst, verfeinert wird und der einfach unterm Strich tatsächlich allen deutlich bessere Ergebnisse bringt, als du sie jemals selber angenommen hättest. Für mich mal ganz dreist, aber ich sehe immer wieder, dass es genauso funktioniert.
Absolut, sehe ich auch. Vor allem, das Spannende ist auch in diesen unterschiedlichen Lebensbereichen. Also ich erinnere mich an den einen oder anderen, der ganz glücklich in den Call mal reinkam und hat gesagt, hey, alleine wegen dieser einen Diskussion, die ich mit meiner Frau geführt habe, alleine dafür hat sich das Investment in die Rising King Academy schon mehrfach ausgezahlt, obwohl es keinen monetären Wert hatte. Ja? Also das ist definitiv eine Besonderheit. Ich möchte hier an dieser Stelle aber nochmal herausheben, du bist schon seit Jahrzehnten Unternehmer selbst.
Ja, ja.
Und du arbeitest auch mit sehr vielen Unternehmern, also von 0 bis 1 bis über 100 Mitarbeiter, von, ich weiß nicht, irgendwie fünfstellig im Monat Umsatz bis zu Millionenbeträgen.
Ja.
Das heißt, ich darf hier ganz kurz nochmal auf den Punkt bringen, du hast Plan von Unternehmertum.
Ja, das kann man so sagen,
das stimmt. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für diese Podcast-Episode, vor allem deshalb, weil ich damals in den Strukturvertrieb geholt wurde mit genau dieser Argumentation. Wir sind eine Unternehmergemeinschaft, wir unterstützen uns gegenseitig, helfen uns gegenseitig, wir bauen uns gegenseitig auf und hier kannst du erlernen, was Unternehmertum ist. Mhm. Praktisch gesehen, aus meiner Perspektive, habe ich gelernt, wie man Versicherungen verkauft und wie man dabei wenig Geld verdient. So, das ist so der Rückblick von mir auf den Strukturvertrieb von heute. Du weißt ja auch damals, dass ich zu dir ins Coaching gegangen bin, dass ich noch sehr, sehr überzeugt von diesem System war und dass es ein ganzes Stück Arbeit gewesen ist, mich davon abzubringen. Da erinnere ich mich selbst noch genau daran. An dieser Stelle möchte ich einfach mal direkt mit der Tür ins Haus fallen und mit dir einfach mal über ein Thema sprechen, nämlich Unternehmertum. Also laut deiner Definition, und deine Definition frage ich hier bewusst ab, weil es gibt so eine gesetzliche Definition, ne? Selbstständig willst, wer im weitestgehenden Sinne seine Zeit frei einteilen kann oder sowas. Ja, davon spreche ich nicht. Ich spreche von wirklichem, echtem Unternehmertum. Was ist das in deinen Augen, in deiner Definition?
Für mich bedeutet Unternehmer zu sein, die volle Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und dementsprechend selbstverständlich auch über alles selbst zu entscheiden. Völlig egal, worum es geht. Ich entscheide, wie viel ich arbeite, wann ich arbeite. Ich entscheide selbst, wie viel Geld ich verdiene. Das hängt nun mal mit meiner Arbeit und meiner Arbeitseinstellung zusammen, mit meiner Disziplin, mit meinem Commitment. Bis auf die gesetzlich bindenden Regelungen, die uns alle betreffen in diesem Land, muss halt auch Steuern zahlen und so weiter, ja, fühle ich mich komplett frei in meinen Entscheidungen und bin auch nicht bereit, davon abzurücken. Und genau das ist ja letztlich das Ziel im Unternehmertum. Ich will Autonomie für mich selber haben. Ich will etwas erschaffen, was es so vielleicht noch nicht gibt oder was ich besser machen kann, was vielen Menschen dient. Also es hat damit zu tun, Wert zu erzeugen, nicht bloß Geld auf dem Konto. Das ist ein Nebeneffekt für mich von Unternehmertum, sondern es geht darum, einen definitiven Wert für andere zu erschaffen und selber zu bestimmen, wie man das tut, mit wem man das tut, wann man das tut, was man dazu nutzt und so weiter und so weiter. Das heißt, alle Entscheidungen, die ich täglich treffe, bis auf die Steuern zu zahlen und ob die Sonne aufgeht, sind meine.
Naja, letzten Endes entscheidest du ja auch gewissermaßen, wie du die Steuern zahlst oder wie viel Steuern du zahlst.
Und ob ich Steuern zahle.
Ja, also wir wollen...
Wenn ich Hartz IV habe, brauche ich keine Steuern mehr zahlen, ne?
Ja, dann bist du aber auch kein Unternehmer. Ja, es gibt das eine oder andere Businessmodell, darum geht es hier aber gar nicht. Worum es mir hier geht, ist diese Definition von Unternehmertum, die ich auch von dir gelernt habe, nämlich einfach wirklich die komplette Verantwortung für sein Leben zu haben und jede Entscheidung selbst treffen zu dürfen, die ist ja nirgends, wie soll ich sagen, limitiert, patentiert, geschützt oder sonst irgendwas. Das heißt, jeder kann auf die Straße gehen und sagen, ich bin jetzt Entrepreneur, ich bin jetzt Unternehmer. Und das passiert auch teilweise, wenn man sich das Internet mal so anschaut. Und insbesondere innerhalb der Strukturvertriebe wird das Ganze halt sehr, sehr genutzt, um junge Leute eben damit zu binden. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, du hast dort genau zwei freie Entscheidungen. Nämlich, wann du arbeitest, wie viel du arbeitest, ob du morgens anfängst oder nachmittags. Und wann du deinen Kunden anrufst, wann du deine Kundentermine hältst. Also du bist frei in deiner Einteilung der Zeit. Letzten Endes ist die Produktauswahl, die man verkaufen darf, vorgeschrieben. Letzten Endes hat man als Strukturvertriebler einen Vertriebspartnervertrag, in dem vorgegeben ist, welche Kündigungsfristen man hat, was man verkaufen darf, mit wem man zusammenarbeiten darf, mit wem man nicht zusammenarbeiten darf. Keine Ahnung, Wettbewerbsverbot, wie man die Leute dann ansprechen darf, die Kunden, die man gewonnen hat, wie nicht und so weiter und so fort. Nach dieser kurzen Zusammenfassung, wenn ich das mit deiner Definition abgleiche, hat das jetzt nicht viel mit Unternehmertum zu tun. Sehe ich das richtig?
Also so wie du es gerade beschrieben hast, ist das für mich ein Anstellungsverhältnis.
Sehe ich tatsächlich auch so. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil wie gesagt, es gibt eine gesetzliche Definition, die sagt, selbstständig ist wer, lalalala, so. Aber Problematik an dieser Geschichte ist, dass man wirklich alle Nachteile des Angestelltentums hat, sprich Arbeitsvertrag, Vorgaben und so weiter und so fort, bis halt auf die zeitliche Vorgabe, aber eigentlich kein Vorteil des Unternehmerdaseins. Das ist so eine
Also
Sache,
um das
die.
nochmal, entschuldige, um das nochmal ganz deutlich zu machen. Unternehmer bist du, wenn du vollumfänglich alles selbst entscheidest. Und wenn ich heute entscheide, ich habe keinen Bock mehr drauf, mit Männern zu arbeiten, weil die einfach zu lange brauchen, bis sie ihren Shit auf die Reihe kriegen und ich sie ständig mit der Peitsche durchs Dorf treiben muss, ich möchte ab morgen mit Frauen arbeiten, dann ist das so. Und es interessiert mich wörtlich einen feuchten Dreck, was irgendeiner dazu meint. Das ist meine Freiheit. Und wenn ich eine Woche später entscheide, ich arbeite jetzt mit gar keinem mehr, sondern ich verkaufe nur noch Videotutorials, dann mache ich eben das. Und wenn ich 3 Monate später Bock habe, ich mache eine eigene Pizzeria auf, weil das jetzt meine neue Leidenschaft ist, dann mache ich das, weil ich Unternehmer bin. Ich bin an nichts gebunden, außer an das, was ich wirklich tun will. Ich muss, ich kann nicht nur, sondern ich muss eben auch für alles die Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn die Scheiße nicht funktioniert, dann habe ich es verkackt. Das ist das Spiel.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis nochmal. Gerade diese Thematik, für alles selbstverantwortlich zu sein, würdest du sagen, das ist das, klar, das ist mit das wichtigste Kriterium, aber ist es das einzige Kriterium, was ein Unternehmer auszeichnet? Weil mir wurde mal beigebracht, Unternehmer ist, wer etwas unternimmt. Mit dieser Definition gehe ich heutzutage nicht mehr ganz so d'accord, aber was würdest du sagen? Also was gehört wirklich außerhalb von der eigenen Entscheidungsfähigkeit und der eigenen Entscheidungsfreiheit noch zum Unternehmer dazu?
Also es sind die zwei Kriterien, frei zu entscheiden und die volle Verantwortung. Das ist mir ganz wichtig, Verantwortung ist nicht Verantwortlichkeit. Das ist ja der Fehler, den viele machen, die sich dann für alles verantwortlich fühlen im Unternehmen. Ich übernehme Verantwortung für alles in meinem Leben. Wir benutzen ja dafür einen speziellen Term, einen speziellen Begriff, der von Jocko Willink geprägt worden ist, Extreme Ownership. Das heißt tatsächlich, alles in meiner Welt gehört mir. Das heißt nicht, dass ich es verursacht habe, aber ich muss immer mit den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, umgehen. Und wenn jetzt Corona auftaucht, dann übernehme ich auch dafür Verantwortung. Nicht, weil ich das Virus in die Welt gesetzt habe, sondern ich muss jetzt damit umgehen, was es eben tut. Unter meinen Kunden. Und auch in meinem Business. Es gab Dinge, die ich auch nicht tun konnte. Ich konnte auch keine Offline-Events machen. Wir mussten nach online gehen und so weiter. Ja,
Hat
das ist
aber gut
alles meine
funktioniert.
Verantwortung. Bitte?
Hat aber gut funktioniert online.
Ja, vielen Dank. Aber das ist eben meine Verantwortung, darauf zu reagieren und was draus zu machen und nicht zu sagen, jetzt ist es doof, jetzt machen wir halt so. So, also die Tür schwingt nach beiden Seiten. Ich darf vieles, aber ich muss eben auch vieles.
Genau. Und gerade was das Thema Verantwortung angeht, habe ich hier nochmal einen spannenden Punkt, der mir jetzt gerade wirklich spontan eingefallen ist. Du erinnerst dich vielleicht, du hast einen Post auf LinkedIn kommentiert, wo ich einfach mal gepostet habe, was innerhalb der Strukturvertriebe angeht, wenn die Leute mein, abgeht, wenn die Leute meinen Content finden. Ne? Also hier, Leute blockieren das, hört da nicht hin und so weiter und so fort. In meiner Definition ist das jetzt wenig verantwortungsvoll, den Leuten einfach zu sagen, was sie tun sollen und was nicht. Also abgesehen davon, dass es wenig unternehmerisch ist, finde ich das jetzt auch in der Leadership-Qualität jetzt nicht so geil. Du hast darunter was geschrieben, wie ich rieche den Gestank der Ewiggestrigen oder irgendwie sowas. Ne?
Ich rieche Furcht, habe ich geschrieben. Das sind ewig
Genau,
gestrige. Ne?
genau. Und das ist so ein Punkt, der mich an den Strukturvertrieben früher immer, also wirklich immer gereizt hat. Wenn etwas gegen die Meinung des Strukturvertriebes gekommen ist, wurde davon immer abgelenkt, abgeschottet oder teilweise auch wirklich mit Lügen dagegen gesprochen. Zum Beispiel Maklerschaft. Das, was mir früher über Maklerschaft erzählt wurde, sind faktisch gesehen nur Lügen. Und das passiert heute immer noch. Ich kenne dich insbesondere in dem Aspekt Lügen und Wahrheit sehr, sehr streng und strikt. Inwieweit gehört die Wahrheit sagen zum Unternehmerdasein dazu?
Das ist das heiße Zentrum. Also für jeden Menschen an sich sollte das, also wenn du einen Kodex mit nur einem einzigen Punkt kreieren solltest, dann muss die Wahrheit dieser eine Punkt sein. Wir tun uns alle keinen Gefallen, Lügen ist menschlich, ist normal. Das, was du beschreibst, ist durch die Jahrtausende hindurch nachvollziehbar, egal ob es Religionen oder Staaten sind oder heute auch Großunternehmen. Da muss man gar nicht in Strukturvertrieb gehen. Auch in großen Unternehmen werden die Leute aufgefordert, bestimmte Sachen nicht zu konsumieren oder auszublenden, oder sie werden halt indoktriniert. Das ist Menschheitsgeschichte. Ist es in Ordnung? Nein, weil es schädlich ist. Und es wird häufig ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es um das Thema Wahrheit und Lüge geht, ignoriert. Und das ist genau das, was dieser Post getan hat und was wir alle immer tun, wenn wir nicht die Wahrheit sagen. Nämlich wir kreieren eine neue Realität für die andere Partei. Das heißt, wenn ich dir irgendetwas erzähle, was nicht wahr ist, dann gehst du davon aus, dass es so passiert ist, und das ist jetzt die Basis für weitere Überlegungen, ist jetzt real geworden für dich. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Ehemann, der jahrzehntelang fremd geht. Der kreiert die Realität, dass er glücklich verheiratet ist, mit seiner Frau verliebt ist und so weiter, und die Beziehung funktioniert. Und wenn es dann irgendwann rauskommt, und sowas habe ich tatsächlich auch in den Krankenhäusern erlebt, wenn dann so die Lebensbeichten gekommen sind, auf einmal sind dann Jahrzehnte Lebensgeschichte null. Weil dem anderen in diesem Moment klar wird, okay, wenn er mich da belogen hat, möglicherweise war alles andere auch gelogen. Das sind komplette Bankrotterklärungen an diesem Punkt. Ja, und ganze Zeit wurde die Illusion erzeugt, nein, 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 wir beide, sonst gibt es nichts. Und es ist halt einfach eine Lüge gewesen. Und deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir mit der Realität auch von anderen umgehen. Und Wahrheit, ja, Wahrheit ist eine individuelle Geschichte. Das ist richtig, weil da kommen dann immer die Kritiker und sagen, die Wahrheit gibt es nicht. Nein, die gibt es auch nicht. Bloß, uns Menschen ist angeboren, einiges angeboren, was sehr positiv ist. Unter anderem auch das definitive Feeling dafür, was wahr ist und was nicht. Und es gibt ja nur einfach faktische Lügen. Das heißt, wenn die hier noch die Kekskrümel an der Backe hängen und du sagst, ich habe die Kekse nicht gegessen, okay, faktisch gelogen. Andere sind eher so aus dem Feeling heraus, wahr oder nicht wahr. Wie empfinde ich zum Beispiel? Ja, ich kann dich anlügen, sagen, hey, du bist mein bester Freund, oder, und die Wahrheit ist, ach, eigentlich interessiere ich mich gar nicht für dich. Auch sowas ist nicht in Ordnung. Und da haben wir ein gutes Feeling darüber. Und das Schöne ist, die modernen Neurowissenschaften zeigen, dass unser Gehirn sogar für die Wahrheit verdrahtet ist, weil man das messen kann heutzutage, man kann es sichtbar machen. Und da, wo unsere Persönlichkeit, unser logisches Denken sitzt, im sogenannten präfrontalen Kortex, kann man eine Zunahme der Nervenverbindungen, das heißt eine Verbesserung der Funktion, nachweisen, wenn Menschen die Wahrheit sagen. Und Lügen führt zum gegenteiligen Effekt. Das heißt, wir sind tatsächlich hardware-technisch für die Wahrheit kreiert, und dann lernen wir sehr früh in unserem Leben zu lügen, weil das angeblich besser ist.
Ja, dieses angeblich würde ich auf jeden Fall dick und fett unterstreichen, weil auch wenn es eine ganze Weile dauert, bei mir hat es 3 Jahre gedauert, früher oder später kommt die Wahrheit nun mal ans Licht und dann gibt es ein Backfire. Das wird nicht gut funktionieren. Das ist für meine damalige Führungskraft, ich habe ihn damals noch Mentor genannt, du erinnerst dich vielleicht, das ist damals nicht gut gegangen, und das wird für den Menschen, der diesen Post da gemacht hat, beziehungsweise der die Nachricht in die WhatsApp-Gruppe rausgeschickt hat, ich habe ja den Post gemacht, definitiv auch nicht gut ausging. Genauso wie für jeden anderen nicht, der dort innerhalb, sage ich mal, der eigenen Strukturen irgendwelche Unwahrheiten verbreitet. Ich finde, das war jetzt ein gutes Negativbeispiel dafür, wie Leadership nicht funktioniert. Was mich jetzt persönlich interessieren würde, aus deiner Sicht, wenn du dich jetzt einfach mal so in den Kopf einer Führungskraft im Strukturvertrieb versetzen würdest, was wäre denn wirklich Leadership-Qualität? Also mal angenommen, er stößt auf meinen Content, merkt, es geht gegen das, was er tut, oder fühlt sich zumindest so an für ihn, weil es einfach nicht das ist, was er erzählt innerhalb der Struktur oder was ihm erzählt wurde. Wie wäre da ein richtiger Umgang damit, um die Mannschaft, sage ich mal, abzuholen und mit denen gemeinsam den Weg zu gehen, ohne sagen zu müssen, ja, war alles Kacke hier? Weil stimmt ja nicht immer.
Ja, es ist jetzt natürlich tricky. Also Leadership beinhaltet immer, wenn gegenläufige Informationen auftauchen, die meinem Weltbild widersprechen, dem, was ich glaube zu wissen. Und da müssen wir immer aufpassen, Menschen glauben immer Dinge zu wissen und dann später stellt sich raus, ist halt nicht so. Leadership bedeutet, ich bin aufgerufen, diese Informationen gezielt zu überprüfen, zu konsumieren, sie zuzulassen. Also Leadership bedeutet, immer in der Lage zu sein, 2 komplett unterschiedliche Weltsichten zur gleichen Zeit im Kopf halten zu können, um sich eben eine Meinung bilden zu können. Hier ist es wichtig, mal an die Quelle zu gehen und zu gucken, ist diese Information überhaupt valide, ist überhaupt korrekt? Weil du weißt, wie es ist, wir werden alle den ganzen Tag vollgerotzt aus allen Kanälen mit allen möglichen Pseudoinformationen, und 99,9% davon sind einfach so nicht richtig oder komplett falsch. Ja, wollen jetzt heute nicht über die Corona-Krise reden, aber das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie man die Leute komplett auf ein anderes Gleis geführt hat, dass sie heute glauben, Corona wäre eine gefährliche Erkrankung. Dabei ist es einfach nur die Infektiosität, die durch die hohen Zahlen dann Probleme verursacht, nicht, weil die Erkrankung gefährlich wäre. Das ist sie per se nicht. Die ist nicht schlimmer als irgendwas anderes. Also ich meine, nach 20 Jahren, ich frage mich gerade, ob man vergessen hat, dass Menschen an irgendwas anderem auch noch sterben. Und zwar schon immer. Aber gut, ja, also das Thema ist, wo kommt die Information her? Da muss ich unter Umständen sehr tief graben, um mir auch mal die Datenquellen zu besorgen. Und dann muss ich mich fragen, verstehe ich überhaupt, was da drin steht? Und möglicherweise muss ich mir neue Skills aneignen. So. Wenn wir jetzt so eine Situation haben, da kommt halt jemand und sagt, pass auf, Unternehmer sein bedeutet das hier, Strukturvertrieb ist es halt nicht. Dann muss ich mich fragen, okay, ist das korrekt? Was ist das für eine Sichtweise? Wie kommt der da drauf? Macht es Sinn? Ist das logisch überhaupt konsistent? Ja, kann ich das nachvollziehen? Und wenn ich dann ehrlich bin, und das ist nun mal die Grundlage in Leadership, dann muss ich sagen, okay, da ist eine Menge dran. So, jetzt werden mich meine Leute fragen, hey, wie sieht denn das Ganze aus? Und dann muss ich sagen, muss ich selber die Entscheidung treffen, wie ich diesen Dialog jetzt führen will, indem ich ihnen sage, ja, okay, das ist eine Sichtweise auf Unternehmertum. So könnte man zum Beispiel anfangen, sagen, ihr habt hier dafür besondere Sicherheiten, die wir euch bieten, weil wir euch eben bestimmte Dinge fertig präsentieren. Ihr greift zu, ihr macht das dann halt. Das ist ja einer der Vorteile da drin, so wie ich das verstehe. Ich muss mich halt nicht drum kümmern, welche Produkte biete ich an und, ne? So, also ich bin ja kein Experte für Strukturvertrieb, nur das ist das, was ich verstehe. Und dann kann ich einfach sagen, okay, das sind zwei unterschiedliche Sichtweisen. Und ja, wenn ihr völlig autonom sein wollt, dann ist es richtig, dann müsst ihr das ganz alleine machen. Und dann würde er feststellen, viele werden es gar nicht wollen. Und damit ist es ja, da sind wir an dem Punkt, warum die Wahrheit funktioniert. Weil sie ist ja letztlich nur ein Filter. Und wenn ich Leuten einfach ganz ehrlich sage, was los ist, dann können sie jetzt selber mündige Entscheidungen treffen. Jetzt können sie Extreme Ownership überhaupt erst ausüben, weil sie jetzt erst wissen, worüber sie entscheiden. Ich kann ja keine Verantwortung übernehmen, wenn ich keine zuverlässigen Daten habe. Wenn ich nicht weiß, worum es geht und du sagst, okay, entscheide ich jetzt bitte A oder B, dann, ja, dann kann ich raten. Ne? Also wir müssen ja als Leader den anderen die Möglichkeit geben, überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Deswegen müssen sie wissen, okay, das ist es, was du hast und das habe ich als Arzt gemacht. Nämlich, wenn du zu mir kommst und sagst, pass auf, ich will Folgendes, damit es mir besser geht, dann muss ich sagen, okay, das sind die Risiken, das sind die Möglichkeiten. Hier sind die Daten dazu. Mit Prozentzahlen und so weiter, mit Häufigkeit, Wahrscheinlichkeit. Willst du das jetzt? Und dann kannst du sagen, nee, das ist mir zu heiß, das möchte ich nicht. Und dann hast du eine informierte Entscheidung getroffen. Und das ist das Schöne, denn ich sehe auch meine Zeit in der Medizin tatsächlich für mich als unternehmerische Tätigkeit, weil Teambuilding, Teamleading, Entscheidungen treffen, faktenbasiert zu arbeiten, all diese Dinge lernst du fast nirgendwo sonst in diesem Ausmaß, gerade in den Bereichen, wo ich gewesen bin, innerhalb von Sekunden die härtesten Entscheidungen zu treffen, wörtlich, die es so gibt. Und das führt mich an den Punkt, dass ich heute einfach nur sagen kann, ja, das kannst du projizieren. Nur wenn du 100% ehrlich zu den Leuten bist, werden sie dir auch vertrauensvoll folgen. Weil jetzt kann der Strukturvertriebler sagen, aha, ich verstehe, da gibt es andere Möglichkeiten. Das will ich gar nicht. Viele wollen gar nicht diese Autonomie, weil eben auch sehr viel Verpflichtung und Verantwortung damit kommt. Und dann können sie sagen, aha, cool, ich finde es auch geil, dass du mit mir darüber sprichst. Das wäre nämlich einer der Nebeneffekte von Wahrheit sagen. Die Leute finden es in aller Regel sehr geil, auch wenn es ihnen nicht unbedingt gefällt, was sie da hören. Wo die sagen, hey, Kudos, Anerkennung, du warst ehrlich zu mir. Mit wem arbeitest du lieber? Mit jemandem, der ehrlich oder unehrlich ist? Und dann können sie sagen, okay, ich möchte das.
Auf jeden Fall. Was mich jetzt wieder zum Sinn dieses Podcasts bringt, weil besser hätte ich es gar nicht auf den Punkt bringen können, nämlich den Leuten die Daten hinzulegen und zu sagen, pass auf, das sind die Informationen, entscheide bitte selbst. Ja. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, Leute, hört nochmal ganz genau kurz zu, es geht hier nicht darum, die Strukturvertriebe zu dissen und aus der Welt zu boxen oder sonst irgendwas. Weil seit ich das Ganze angefangen habe hier, dieses Thema, kommen immer wieder Strukturvertriebler auf mich zu und sagen, ja, du greifst hier die Strukturvertriebe an und hast hier einen Brandzug und was weiß ich nicht was. Wo ich mir einfach nur denke, okay, also wenn ich das Handelsgesetzbuch aufschlage und aus den Paragraphen zitiere, dann ist das ein Brandzug für euch. Also das kann irgendwie nicht der Fall sein. Das, was du beschrieben hast, wird höchstwahrscheinlich passieren. Also viele Leute werden für sich erkennen, hey, ich möchte diese Freiheit gar nicht haben. Dafür nehme ich diese Vorteile. Es wird aber auch ein paar Leute geben, die sagen, ja, genau dafür bin ich angetreten.
Ja.
Und damit muss man dann halt auch leben können. Zum Thema harte Entscheidungen, so wie du es eben auch gesagt hast. Harte Entscheidungen treffen habe ich in der Rising King Academy mehr als einmal erlebt und gelernt, gehört einfach zum Unternehmerdasein dazu. Und mit diesen harten Entscheidungen muss man auch umgehen. Und ich würde dich jetzt fragen, was du davon hältst, aber das wäre eine rhetorische Frage, weil ich diese Sichtweise mehr oder weniger ziemlich genau kenne. Was hier jetzt aber spannend ist, ist tatsächlich eine Frage aus der Community. Musstest du denn in deinem Leben schon mal harte Entscheidungen treffen? Also wörtlich gesehen, hast du schon immer zu 100% gewusst, dass du erfolgreich sein wirst? Oder hattest du vielleicht auch mal Zweifel und Zeiten, in denen du aufgehört hast, an dich zu glauben?
Nein und ja, die ganze Zeit. Also nein, ich wusste nicht immer schon, dass ich erfolgreich sein würde. Ich habe, ich sage immer, es ist wahrscheinlich angeboren. Ich habe immer schon diese Perspektive gehabt, dass ich einfach nur weitergehen kann, weil wenn ich stehen bleibe, wird es nicht funktionieren. Also für mich war das Ganze wirklich sehr schwierig. Ich bin sofort nach dem Abitur von zu Hause weg, bin zur Bundeswehr, war da 4 Jahre, dass ich Medizin studieren will, war für mich eigentlich völlig klar. Und dann stand ich da und ich hatte halt nichts. Ich musste es komplett selber verdienen. Und Medizin ist jetzt nichts, was du irgendwie in der Abendschule machen kannst, sondern es ist ein sogenanntes Vollzeitstudium. Und ich habe trotzdem um die 200 Stunden im Monat arbeiten müssen, um das Ganze in der Stadt wie München selber zu finanzieren, weil ich wirklich zero D-Mark damals noch von irgendjemand bekommen habe. Also es war schon extrem harter Shit. Und ich habe extrem oft daran gezweifelt und extrem oft drüber nachgedacht, wo das Ganze hingeht. Aber mir war auch klar, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und nicht weiter auf mein Ziel hinarbeite, nämlich dieses dritte Staatsexamen irgendwann zu haben, um dann als Arzt Geld verdienen zu können. Was soll ich denn sonst machen? Ich habe keine andere Perspektive zugelassen. Ja, und mir haben immer wieder Leute gesagt, ja, bist du sicher, lass das doch sein, du könntest das machen oder hey, du kannst bei mir arbeiten oder sonst irgendwas. Ja, also wirklich versucht aktiv mich vom Weg wegzudrängen teilweise schon. Und für mich war einfach immer nur klar, nein, ich will aber dahin. Und ich bin einer, der dann einfach weitergeht. Und war das easy? Nee. Und oft habe ich gedacht, das Ganze, ja, das war's jetzt. Aber ich habe immer diesen Glauben gehabt und das ist etwas, was ich nur jedem mitgeben kann. Leute, vertraut darauf, dass das richtige Fenster, die richtige Tür im entscheidenden Moment aufgehen wird. Und das Geheimnis ist folgendes. Es ist nichts Spirituelles und nichts Esoterisches. Wenn du in diesem Glauben einfach weiter für dein Ergebnis arbeitest, dann wirst du ja letztlich dafür sorgen, dass diese Tür irgendwann aufgeht. Das ist bloß den meisten dann nicht bewusst, sondern das erscheint dann irgendwie wie Glück oder Zufall. Aber es ist das Ergebnis dieser konstanten Arbeit in die eine Richtung. Also ich habe die ganze Zeit gezweifelt und ich bin Unternehmer. Ja, und das, was ich mache, funktioniert wirklich gut. Und ich zweifle trotzdem jeden Tag, ob ich das richtig mache, ob ich genügend für die Menschen tue, mit denen ich arbeite, ob das auf Dauer funktionieren wird, ob. Ja, es ist genau das Gleiche. Bin ich davon überzeugt, dass ich erfolgreich werde heute? Ja. Weil ich gelernt habe, wenn ich einfach weiter tue, was erforderlich ist, lerne, mache, trainiere, hinfalle, Fehler mache, versage, aufstehe, weiterspiele, dann wird es am Schluss so sein, wie ich gesagt habe, dass es sein wird. Das ist das Geheimnis. Ich postuliere keine Ziele. Ich rede auch nicht drüber. Tipp für euch alle, erzählt eure Ziele niemandem, weil das sorgt für eine 80%ige Reduktion in der Wahrscheinlichkeit, dass du sie erreichen wirst, weil dein Gehirn davon ausgeht, oh, ist ja schon passiert. Also ganz wichtiger Tipp, redet nicht über Dinge, die ihr vorhabt. Macht es einfach. Aber in mir drin, in meinem Kopf, ist es kein Ziel, sondern ich beschreibe es immer folgendermaßen. Ich zeige auf etwas und sage, das ist es, was passieren wird. Und ab da arbeite ich dafür jeden Tag. Und Überraschung, Überraschung, auf wundersame Weise passieren die Dinge dann irgendwann.
Wir wissen nur nicht wann.
Wir wissen nur nicht wann. Die Zeitachse ist ungewiss. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie viel man bereit ist zu investieren. Und du kannst sie eben nicht beliebig verkürzen. Deswegen jeder, der glaubt, er könnte mit maximalem Aufwand innerhalb kürzester Zeit Riesenergebnisse erzielen, ganz am Anfang geht es, das ist der Anfängerbonus, weil wenn du von null kommst, dann bist du halt sehr schnell auf Verdoppelung und Verdreifachung, aber das hört auf und dann kommt der harte Shit, weil du nämlich merkst, ach, das ist jetzt nicht mehr so und jetzt frustriert es dann, weil du gefühlt nicht vom Fleck kommst. Dabei ist das einfach ein ganz langsamer, kleiner Progress, der irgendwann in eine exponentielle Entwicklung führt und das lässt zweifeln, ja. wenn du nicht einfach damit gut bist, ich sag's mal so, wenn du nicht einfach damit gut bist, diesen Prozess zu akzeptieren und zu wissen, ich brauche Minimum 3 bis 5, im Schnitt sind es 8 bis 12 Jahre, bis der Shit wirklich explodiert. Und in dieser Zeit werde ich sehr wenig Fortschritt direkt sehen, weil die meisten auch nicht gut hingucken. Wenn du damit nicht okay bist, dann würde es nicht funktionieren. Und das ist die Phase, in der immer wieder, auch nachher garantiert noch, aber gerade in dieser Phase sind Zweifel und einfach die Frage, ist es richtig, was ich tue? Ja, wo man mit dem Glauben hadert. Ich meine, es ist nicht religiös. Ne? Wo man einfach mit dem Glauben daran hadert und sich denkt, Mann, ist es vielleicht einfach besser, was anderes zu machen? Nein. Bleib dran. Es gehört dazu. Das Feeling, die Zweifel, die Frustration ist Teil des Deals.
An dieser Stelle will ich jetzt genau über das hier nochmal mit dir sprechen, weil ich das gerade mega, mega wertvoll, mega mächtig finde, aber auch super gefährlich, weil man das verwechseln kann mit Sturheit.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Also letzten Endes, ich war einer der Leute, die sich halt an einer Sache festgebissen haben und dann rumprobiert haben wie wild und es hat nicht funktioniert und ich habe trotzdem gesagt, ich mache weiter. Obwohl es mir gar keinen Spaß mehr gemacht hat, obwohl ich dann nicht mehr sein wollte, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt aufhöre, dann gebe ich auf. So. Mhm. Das ist ja was komplett anderes als das, was du beschrieben hast. Und dein Lebensweg, so wie du ihn beschrieben hast, von zu Hause ausgezogen bis ins Studium und dann der Türsteher, die Unternehmung dort, dann das eigene Ärzte da sein, eigenes Gym, eigenes Coaching. Das klingt für den Außenstehenden vermutlich fast schon geplant und systematisiert. Also als hättest du dich mit 16 schon mal irgendwie hingesetzt, deinen 14-Jahres-Plan aufgeschrieben, deine Ziele runtergebrochen und nacheinander, so weißt du? So, was ist die Wahrheit? Wie war es tatsächlich?
Die Wahrheit ist, dass ich immer den nächsten Schritt wusste. Also ich wusste während meines Abiturs, ich will Medizin studieren. Okay, fair. Aber das war der einzige langfristige Plan da drin. Zwischendurch habe ich dann doch mal überlegt, ob es Physik wird, tatsächlich. War eine gute Idee, Medizin zu machen. Aber dann war es wirklich, okay, ich bin jetzt 4 Jahre lang Soldat. Auch da drin immer wieder die Entscheidung, auch die Frage von meinem Kompaniechef damals, weitermachen, auflegen, Berufssoldat, Studium bei der Bundeswehr, whatever. Nein, okay. Dann war es Medizin. Und während ich da drin war, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, irgendwann mal da auszusteigen. Ganz im Gegenteil, was wirklich eine Leidenschaft von mir war. Ich habe mich sehr früh auf Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert, also da, wo wirklich die Action ist. Und das zu der Frage, musstest du schon mal harte Entscheidungen treffen? Verdammte Scheiße, ja, jeden Tag. Und zwar wörtlich jeden Tag und wörtlich Entscheidungen über Leben und Tod. Das klingt immer so wahnsinnig pathetisch. Es ist einfach so, es ist der Alltag. Ja? So. Und das war wirklich mein Leben in dieser Zeit. Und ich habe das in einem Ausmaß gelebt, dass damals, als ich dann mich dafür entschieden habe, als ersten Schritt aus dem Klinikbetrieb, aus dem Klinikalltag auszusteigen, mir die Leute gesagt haben, in 3 Wochen bist du wieder da, du kannst doch gar nicht ohne. So habe ich das gelebt. Das war meine Welt. So, und dann bin ich aus dem Klinikbetrieb ausgestiegen zuerst, in eine andere ärztliche Tätigkeit, habe Präventionsmedizin gemacht, dann gelernt, sowas gibt es gar nicht. Ist egal, also es war ein Praxisalltag, geregelt 5 Tage die Woche, keine Wochenenden mehr, keine Nachtdienste mehr. Und aus diesem Gesamteindruck, auf der einen Seite der Klinikalltag mit diesem Extremen und auf der anderen Seite eine eher sehr langweilige medizinische Tätigkeit, habe ich gemerkt, ich will irgendwie was ganz anderes. Und ich will vor allen Dingen nicht mehr, dass mir irgendeine Arschgeige sagt, was ich machen soll. Und dann dachte ich, okay, die Schnittmenge ist für mich unterm Strich tatsächlich Leuten dabei zu helfen, ihr Leben, ihr Körper, ihre Gesundheit besser zu managen. Und so kam ich auf das Gym, weil ich Leuten dort Anleitungen geben wollte. Ich wollte ihnen vermitteln, so lebt man auf eine Art und Weise, die das Risiko, dass du mit einem Arzt mal Kontakt haben musst, also so ernsthaft, außer vielleicht eine Sportverletzung, um mindestens 95% reduziert. Und das war das, was ich Menschen geben wollte. Diese, damals auch schon, da wusste ich bloß noch nicht, dass es darum geht, diese Eigenverantwortung. Ich kümmere mich darum, wie es mir geht, wie meine Gesundheit ist, wie fit und wie stark ich bin. Und deswegen brauche ich halt mutmaßlich bis ins hohe Alter keine Unterstützung, weil das funktioniert. Und dann habe ich in dieser Tätigkeit gemerkt, ja, das ist irgendwie ganz cool, aber das ist auch noch nicht das, was ich machen will. Und durch meinen Prozess, durch meine Entwicklung, das, was ich in den USA gelernt habe, habe ich gemerkt, oh, hier ist was anderes und der Impact ist viel, viel, viel größer. Denn wenn ich beginne, mit Unternehmern zu arbeiten und ihnen all diese Dinge zu vermitteln, nicht bloß Body, sondern persönliche Weiterentwicklung, dann infiziere ich automatisch alle anderen, die mit denen in Kontakt stehen. Mitarbeiter, Familie. Das heißt, ich rede mit einer Person und erreiche, keine Ahnung, 20, 50, 100.
Und der Impact ist auch viel nachhaltiger. Also es geht ja jetzt nicht nur darum, sage ich mal, jemandem zu zeigen, wer richtig Squats macht, sondern es geht wirklich, wirklich um ein bedeutsames Leben.
Ja.
Das finde ich ja sehr, sehr schön und charmant an deiner Tätigkeit.
Ich würde gerne noch auf den Punkt mit der Sturheit zurückkommen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Genau, es kann so aussehen, als würde man sich einfach nur irgendwo verbeißen, wie so ein scheiß Terrier. Der lässt halt nicht mehr los und das war's dann. Der entscheidende Unterschied zu, also Sturheit versus dranbleiben, würde ich mal sagen. Erstens, Sturheit ist, wie du gesagt hast, macht zwar keinen Spaß, aber ich will nicht sagen, ich habe aufgegeben. Dranbleiben ist, ich will das. Ich will das. Das ist das, wofür ich hier bin. Das will ich tun. Das will ich für andere produzieren. Das ist der Sinn und der Zweck in meinem täglichen Dasein, in meiner Tätigkeit. Das treibt mich. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, Sturheit hat häufig damit zu tun, dass die Menschen sich nicht weiterentwickeln, nicht lernen. Das, was wir Expansion nennen. Dranbleiben hat damit zu tun, jeden Tag Neues zu lernen und vor allen Dingen Altes zu vergessen. Diese zwei Glaubenssätze, von denen ich gesprochen habe. Ich habe so viel Shit schon gelernt, den ich geglaubt habe und den ich heute vergessen habe und bin genau anders unterwegs. Das ist Weiterentwicklung. Das mache ich jeden Tag. Ich vergesse Zeug, ich stelle mich in Frage und ich lerne Neues. Und ich kann nur auf dem Weg weitergehen, wenn ich ständig dazu lerne. Wie soll denn eine Wachstumskurve passieren, basierend auf meinem derzeitigen Trainingslevel? Das kann ja nur eine Linie dann sein. Das heißt, ich muss ja besser werden. Ich muss ja mehr lernen. Ich muss ja mehr verstehen. Ich muss ja verstehen, wie spreche ich mit Leuten? Wie funktioniert Marketing? Wie funktioniert Sales? Wie funktioniert Leadership? Wie funktioniert Ownership? Wie funktioniert, keine Ahnung, alles, was damit zu tun hat. Und da gibt es so viel Informationen und immer Neues. Und das ist dranbleiben. Der Wille, andere zu fragen. Hey, wie geht das? Erklär mir das. Zeig mir das. Hey, du, trainier mich. Mach das, bitte hilf mir, unterstütz mich. Weiß ich nicht, kenne ich nicht, kann mir einer helfen? Und das ist der Fehler, den fast alle machen. Sie fragen niemanden und glauben, ich muss es alleine machen, ich kann es alleine machen. Und dann bist du ganz schnell nur noch stur, weil deine Fähigkeiten, deine Kenntnisse einfach nicht ausreichen für das nächste Level. Das ist das, was ich jetzt habe. Das ist mein derzeitiger Stand an Training. Wenn ich mehr will, dann muss ich mehr machen und mehr lernen. Und ich habe nicht alle Gedanken selbst. Also gehe ich los und suche mir Leute, die mir sagen können, okay, pass auf, hier ist der nächste Schritt.
Dazu gehören aber zwei wichtige Dinge. Erstens, man muss sein eigenes Ego so ein bisschen runterfahren können und sich eingestehen können, okay, vielleicht war meine Sichtweise, die ich bis zu diesem Zeitpunkt jetzt hatte, nicht die ultimativ richtige. Und da sind wir schon an einem Punkt, wenn ich mich selbst betrachte, damals, als ich zu dir ins Coaching gekommen bin, 2019, das war ein schwieriger Punkt, weil ich war fest davon überzeugt, dass ich das goldene Ei in der Hand habe oder so will. Ne? Und so kenne ich echt sehr, sehr viele Strukturvertriebler, die genauso überzeugt von dem sind, was sie tun, ohne, wie ich damals, eine wirkliche Informationsbasis zu haben. Und der zweite Punkt, der, wie ich das richtig raushöre, hier schon notwendig ist, ist die Bereitschaft, um Hilfe zu bitten. Einfach mal zu sagen, okay, ich weiß das nicht, aber es ist okay, dass ich es nicht weiß. Okay, bis hierhin habe ich vielleicht nicht den optimalen Weg verfolgt, aber ab jetzt treffe ich die Entscheidung und verfolge den optimalen Weg. Ich weiß, bis hierhin waren meine Entscheidungen nicht die besten, aber das gestehe ich mir jetzt einfach ein und treffe jetzt einfach neue Entscheidungen. Diese Fähigkeit muss man erstmal entwickeln und erlernen.
Ja, das ist so ein bisschen ein Problem unserer gesellschaftlichen Sichtweise. Das hier bei uns wird etwas nicht zu können oder nicht zu wissen als Schwäche bewertet. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall. Du erlangst ja, wir haben vorhin über Power geredet, für mich geht es immer um Power, um Kraft, einfach um Fähigkeit, Dinge zu tun. Und du erlangst ja die ultimative Power in dem Moment, wo du bereit bist, einfach Leute zu fragen und um Hilfe zu bitten, denn die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Interaktion. Ein Menschlein alleine kommt nicht weit. Also hier so der Traum, ich lebe allein in der Wildnis, das funktioniert genau bis zur ersten schweren Verletzung oder der ersten schweren Erkrankung. Dann bist du einfach wörtlich am Arsch, weil du jetzt Hilfe brauchst. Also wir funktionieren generell nicht so. Und es ist ja auch ein komplettes Ignorieren jeglicher Geschichte, egal ob im wirtschaftlichen Kontext oder militärisch oder kulturgeschichtlich oder wissenschaftlich. Es ist noch nie etwas von Bedeutung von einer Person alleine erschaffen worden. Es ist faktisch nicht möglich, weil wir so begrenzt sind in unserer Wahrnehmung und unserer Kapazität und unserem Wissen, dass es doch kompletter Irrsinn ist zu glauben, ich könnte es alleine machen. Und was du beschrieben hast, ist nicht nur Krankheit in Strukturvertrieben, das ist die Unternehmerkrankheit in Deutschland schlechthin, dass jeder glaubt, cool, ich mache das jetzt so. Irgendwann wird das schon irgendwie funktionieren. Und dann suchen sie nach Tipps, Tricks und Hacks nach technischen Lösungen, wie man die Buchhaltung optimieren kann oder ob Digitalisierung das Unternehmen besser macht. Nein, Leadership und Ownership ist das, was Unternehmen groß macht. Die ganzen Techniken kommen dazu, muss sein. Aber das ist nur das Drumherum. Im Zentrum steht die eine Person, die sagt, da gehen wir hin und ich bin bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir alle dort ankommen. Und deswegen brauche ich eure Unterstützung. Und hier sind wir nämlich am Kern des Unternehmertums. Ein Unternehmer bittet die ganze Zeit um Unterstützung. Deswegen hat er Mitarbeiter. Die machen nämlich seine Arbeit, die machen seinen Fulfillment. Und das ist ja gut und richtig so. Aber anstatt zu sagen, hey, pass auf, ich gebe dir Geld und jetzt mach den Shit. Muss ich sagen, pass auf, ich brauche bitte deine Hilfe, damit wir alle zusammen dort ankommen können. Das ist Leadership. Das ist Team versus Autokratie, wenn du so willst. Ja, anstatt einfach nur zu sagen, hey, ich befehle und ihr müsst jetzt laufen, es ist Führung in Deutschland, zu sagen, wir sind alle hier miteinander im Boot und wenn ihr mir nicht helft, dann wird das nicht funktionieren. Und jetzt ist es meine Aufgabe, dir zu erklären, warum das Sinn macht, dass du mir hilfst. Jetzt sind wir so am heißen Kern von unternehmerischer Tätigkeit. Das ist eine der Hauptaufgaben, Leute mitzunehmen auf dieser Reise. Dann haben die auch Bock zu arbeiten. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt, dass 80-85% der Menschen Lust drauf haben, gute Arbeit abzuliefern und auch Widerstände zu meistern. Das ist genetisch in uns angelegt. Nur, es ist super einfach, das auszulöschen und denen zu zeigen, macht überhaupt keinen Sinn, dass du dich hier anstrengst.
Das finde ich eine mega, mega spannende Perspektive. Insbesondere dieser eine Satz von dir nochmal, dass jeder Unternehmer quasi täglich um Hilfe bittet, indem er seine Mitarbeiter führt. Ja. Aber das ist, glaube ich, den meisten Leuten auch wirklich gar nicht bewusst, dass Mitarbeiterführung auch wirklich mehr bedeutet, als den Leuten einfach nur Geld zu bezahlen. So. Und ja. Das ist ja so ein schräges Konstrukt, weil, schau mal, innerhalb von Unternehmen, so wie wir beide sie jetzt kennen, na, wenn wir jetzt an den einen oder anderen Mann aus seinem Coaching denken, der seine 50-plus Mitarbeiter führen muss, bedeutet ein Mitarbeiter ein Teil des Unternehmens, der einen bestimmten Job erledigt und für die Erledigung dieses Jobs natürlich auch vergütet wird.
Ja.
Das gehört dazu. Ne? Ja. Strukturvertrieb bedeutet Mitarbeiter, jemanden, der ich rekrutiere, der für mich losgeht und Kunden akquiriert. Mhm. So. Aber ich bezahle ihn dafür nicht. Mhm. Erst wenn er seinen Job erledigt hat, kriegt er vom Kunden seinen Lohn. Weißt du, wie ich meine? So. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr paradoxes Bild, weil in dem Verständnis, wie ich das erlebt habe, bittest du jetzt die Leute nicht um Unterstützung. Hey, wir sind auf einer gemeinsamen Mission, lass uns gemeinsam was unternehmen. Sondern das ist vielmehr so, hey, du willst einen geilen Ferrari fahren, hier, geh los, quatsch Leute an. So. Und das wiederum hat mit dem, was du gerade erzählt hast, über Unternehmertum und über um Hilfe bitten von Mitarbeitern in meinem Verständnis überhaupt nichts zu tun.
Nee, wobei es auch im Strukturvertrieb sehr einfach wäre, das genauso zu kommunizieren, weil ich einfach sage, okay, du kriegst zwar von mir kein Geld für diese definierte Leistung, sondern du kriegst von mir eben diese Basis, auf der du arbeiten kannst, das vorgefertigte Paket, so nenne ich das mal, das ist das, was ich für dich habe. Und hier ist, glaube ich, auch dieser Punkt, weswegen die Strukturvertriebe über unternehmerische Tätigkeiten reden, weil wie viel Geld du verdienst, ist jetzt deine Verantwortung. So, also das ist ja ein Teil im Unternehmerischen. Ich arbeite für mein eigenes Geld. Arbeite ich nichts, verdiene ich nichts. So, und das Miteinander ist, okay, wir alle als Strukturvertrieb gewinnen, wenn du für dich selber tatsächlich, und das ist ja sehr charmant irgendwie sogar, für dich selber sehr gute Arbeit machst, unsere Produkte verkaufst, dann gewinnen wir alle zusammen, können weiter wachsen. Nur das ist ja offenbar nicht die Kommunikation.
Vorsicht, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. So wie ich es erlebt habe, ist das nicht die Kommunikation. Es gibt
durchaus
und sehr, sehr gute Führungskräfte und sehr gute Vertriebe, die das wirklich, wirklich gut machen. Und nochmal, für diejenigen, die den Vertrieb als den Weg für sich selbst sehen, bitte, wo ich einfach nur ein bisschen allergisch drauf reagiere, wenn die Leute dann von Unternehmertum und Freiheit sprechen, wo keine ist. Das ist so eine Sache, wo ich halt wirklich ganz klar definiert getrennt haben möchte.
Ja. Aber einfach nur, um nochmal den Fokus aufzulenken, es ist immer die Frage der Kommunikation, die Leute, die mit mir auf einen bestimmten Weg gehen sollen, ganz egal in welchem Setting. Ich muss denen irgendwie klar machen, warum das einen Sinn ergibt. Ich muss ja euch auch klar machen, warum das Sinn ergibt, mit mir in der Rising King Academy auf diesen Weg zu gehen. Ansonsten ist es einfach immer bloß auch nur Techniken und Mechaniken und ja, ist nice, wir können miteinander quatschen, aber was soll's. So, alle hier sind tatsächlich angetreten, um ein Stück weit die Welt zu verändern durch die Art und Weise, wie sie einfach Business machen wollen, dadurch, dass sie ehrlich sein wollen, dadurch, dass sie anderen Perspektiven geben wollen, dadurch, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. Jeder Einzelne hier drin ist genau dafür angetreten, ich will diesen Shift für mich selber machen und das allen anderen zeigen, die mit mir zusammen sind und ihnen die Möglichkeit geben, auch diesen Shift zu machen.
Ja.
Jetzt ist klar, warum wir hier zusammen gehen. Okay.
Das ist auch die perfekte Überleitung zu der nächsten Frage aus der Community, weil das alles zu kommunizieren, egal ob ein Mitarbeiter oder ein Vertriebler oder wie auch immer, erfordert irgendwie eine gewisse Menschenkenntnis, erfordert ein gewisses Feingefühl und ein paar gewisse Eigenschaften einfach, um Menschen für sich zu gewinnen. Was würdest du sagen, aus deiner Perspektive, sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die jemand haben muss, um Menschen für sich gewinnen zu können?
Also du musst sicherlich sehr, sehr gut in Kommunikation sein. Das heißt, du musst dich auch in menschlicher Psychologie auskennen. Also Kommunikation ist der eine Skill. Ich nenne es gerne Transparenz. Man redet immer viel über Authentizität. Du musst einfach als Person 100% echt sein. Man muss sehen können, wer du bist. Mit deinen Stärken, genauso wie mit deinen Schwächen, mit deinen Fehlern, mit dem Shit, der nicht funktioniert in deiner Welt, mit dem, was auch bei dir schief geht. Einfach 100% transparent sein. Wir vertrauen generell Menschen nicht, wo wir das Gefühl haben, wir sehen nur einen Teil der Story. Das ist so, kennt jeder das Gefühl. Ja, okay, ist ein netter Kerl, aber ich weiß nicht so richtig. Wenn jemand wirklich so alles vor dir ausbreitet, kannst du wieder entscheiden. So, dann weißt du.
Der mächtigste Mann im Raum ist der, der nichts zu verbergen hat.
Ganz genau. Das ist der mächtigste Mann in jedem Raum, der nichts zu verbergen hat. Und den findest du so gut wie nie, weil jeder Angst hat. Oh mein Gott, ich habe hier Scheiße gebaut. Meine dritte Ehe, meine vierte Ehe ist auch gescheitert. Jetzt bin ich scheiße für immer. Nee, das sind Dinge, die aus dem einen oder anderen Grund eben einfach so passieren können, auch wenn du dir alle Mühe der Welt gegeben hast. Und manchmal funktioniert es eben einfach nicht. Okay, warum ist das ein Problem? Das ist die ultimative Menschlichkeit. So, also ganz wichtig, uns fehlt nur ein Punkt. Wir haben Kommunikation, wir haben die Transparenz und Punkt Nummer 3 ist Disziplin.
Ja.
Wenn du keine Disziplin zeigen kannst, kannst du niemals erwarten, dass andere die auch haben und das brauchst du.
Gar kein Thema. Was ich gerade sagen wollte, ist, alleine über diese drei Punkte könnte man vermutlich jeweils einen Podcast aufnehmen. Das ist ein mega, mega mächtiges Thema. Aber wenn ich das jetzt gerade richtig raushöre aus dieser Kommunikation, es ist halt super, super wichtig, real und authentisch zu sein oder wie du es halt nennst, transparent oder wie auch immer.
Ja.
Und das hat insbesondere innerhalb von Strukturvertrieben eine große Bedeutung. Also nicht nur wegen der Scheiße, wegen diesem Post von wegen blockiert diese Sache oder hört euch das nicht an oder hört euch dies nicht an, sondern aus einem ganz, ganz bestimmten Grund. Als ich in Strukturvertrieben gekommen bin, wurde mir vorgegeben, was ich anzuziehen habe. Also Anzug und Krawatte muss sein, sonst läuft es halt nicht. Mir wurde vorgegeben, ob ich einen Bart tragen darf oder nicht, welche Frisur ich tragen darf, welche Uhr ich tragen darf, wie meine Schuhe gebunden sein müssen und so weiter und so fort. Das alles waren aus der Perspektive damals sinnvolle Vorgaben, weil manche Menschen, wenn die halt in den Vertrieb kommen, die sehen halt aus wie Kraut und Rüben und den kannst du halt so nicht zum Kunden schicken. Deswegen muss man ihnen halt ein bisschen was zeigen. Aber auf der anderen Seite ging es dann halt irgendwann auch so weit, dass Charaktereigenschaften verändert wurden. Mit der Begründung, naja, wenn du Folgendes erreichen willst, musst du halt so und so sein. Und wenn du das noch nicht bist, dann musst du das halt werden. Was irgendwo kritisch ist, weil ich finde, klar, man muss sich weiterentwickeln, um Dinge zu schaffen. Aber wenn du dabei deine eigene Persönlichkeit verbiegst und versteckst, wenn ich jetzt als Beispiel, keine Ahnung, ich persönlich rede zum Beispiel super gerne so, wie ich jetzt gerade eben hier rede. Wenn mir aber gesagt wird, dass ich nur noch super hochgestochen Deutsch sprechen muss, weil ich sonst irgendwie, was weiß ich, kein guter Berater bin, dann läuft das für mich nicht. Aber trotzdem wurde ich gewissermaßen in die eine oder andere Schublade oder Rolle gezwängt. Das heißt, auch hier nochmal eine wichtige Frage aus der Community. Wenn man Unternehmer sein will, Sollte man individuell, also so sein, wie man ist, oder sollte man sich halt einfach anpassen und dem folgen, was einem gesagt wird?
Also egal, ob Unternehmer oder nicht, ihr solltet euch niemals anpassen, weil es unglücklich macht. Und wenn jemand damit nicht klarkommt, wie du sprichst, dann ist das halt einfach keine Person, die mit dir Zeit verbringen sollte. Das ist doch in Ordnung. Ich meine, wir haben jetzt etwas über 8 Milliarden Menschen auf der Welt. So. Wer mich alle mögen? Nein. Ist das wichtig? Nein. Der Punkt ist doch, und hier kommen wir vielleicht mal ganz kurz auf das Thema Zeit, weil wir alle so unfassbar begrenzte Zeit haben, von der wir nicht mal wissen, wann sie aufhört. Mit wem wollen wir denn Zeit verbringen? Und das gilt auch für Mitarbeiter, das gilt auch für Kunden, das gilt auch für Geschäftspartner. Wer sind die Menschen, mit denen wir Zeit verbringen wollen? Das heißt, für die wir Zeit investieren wollen und die in uns Zeit investieren sollen. Ist ja, schwingt ja auch in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich mich jetzt verstelle, damit irgendjemand positiv auf mich reagiert und wir irgendwas zusammen machen können, dann verschwende ich unser beider Zeit und ich bin ein Lügner die ganze Zeit. Wenn ich jetzt nach außen auftrete, schick mit Schlips und Kragen und erzähle ein bisschen wohlgefälligen Coaching-Scheiß, den man da draußen halt so erzählt, weil alles so nice ist und so easy und happy, happy und hier sind die Tricks und dann wird alles ganz super und dann kommst du in die Rising King Academy und dann triffst du auf das, was es da gibt. Also ich meine, ist ja Enttäuschung schlechthin. Und du fühlst dich auch einfach verarscht. Das ist ja Desillusionierung 4.0 dann an dieser Stelle. Das ist das, wenn man herausfindet, was wirklich real ist. Wollen wir das? Wollen wir anderen Leuten irgendwas vortäuschen, um zu bekommen, was wir wollen? Die gesellschaftliche Diktion ist, ja, unbedingt, weil das leichter ist. Lügen ist leichter. Warum lügen Menschen denn? Weil sie keine Verantwortung übernehmen wollen und weil sie einfach etwas haben wollen, weil sie einfach etwas erreichen wollen. Das ist für mich kein besonders, zumindest kein besonders männlicher Weg, auch kein besonders menschlicher Weg, sondern es geht darum, die Dinge richtig zu machen, auch wenn es jetzt sehr platt klingt. Jeder von uns hat einen Instinkt dafür, was richtig ist. Und Verantwortung zu übernehmen gehört mit dazu. Und nur wenn ich das tue, werde ich bereit sein, mich auch authentisch zu zeigen und real zu sein und diese Verbindung herzustellen. Und das ist doch das Entscheidende. Ich will Verbindung zu anderen Menschen herstellen. Und wenn ich mich verstelle, dann kann ich das nicht. Sondern ich kann ein Trugbild erzeugen. Will ich mit solchen Menschen dann umgehen? Nee, eigentlich nicht. Sonst würde ich mich nicht verstellen. Wird mich das dann zufrieden machen? Nein, weil ich auch keine Connection spüre. Das heißt, ich als Person wäre auf jeden Fall unglücklich dabei. Und das ist immer eine ganz schlechte Idee, gezielt Dinge zu tun, die einen unglücklich machen. Hört bitte auf damit. Ja? Das kann so nicht funktionieren. Und wenn jemand anders das von dir möchte, dann ist es jemand, der hat in deinem Leben einfach nichts verloren. So hart das auch klingt. Löst euch von toxischen Menschen in eurem Leben. Die machen euch fertig. Sie rauben euch die Energie.
Alexander, ich erzähl dir einfach mal ganz kurz, woher dieser Gedanke kommt. Na, ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen an dich. Zwei, drei. Ich werde mich kurz fassen, weil wir ja auch mit der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten sind. Aber dieser Gedanke, Menschen vorzuschreiben, was sie tun sollen, wie sie sprechen sollen, etc. Ja. Ein Beispiel von mir. Ich kenne einen sehr guten Berater. Der ist wirklich gut, aber der schwärbelt halt ein bisschen. Ja. So, dem wurde halt gesagt, entweder du sprichst Hochdeutsch oder du bist kein guter Berater. Und der hat sich damit jahrelang schwer getan, bis er losgelassen hat und einfach mal so geworden ist, wie er halt ist und jetzt ist mega erfolgreich ist. Ja. Der Gedanke kommt von: Bei uns bekommst du ein Copy-Paste-System. Ich zeige dir, wie du erfolgreich wirst. Das heißt, das, was ich gemacht habe, musst du einfach nur nachmachen und dann bist du automatisch erfolgreich. Und ich weiß, dass du auf diese Copy-Paste-Geschichte eine ganz eigene Sichtweise hast. Erzähl mal bitte davon.
Also das ist nicht bloß meine Sichtweise, sondern das ist tatsächlich die Sichtweise jedes wirklich erfolgreichen Menschen auf diesem Planeten. Ich beschäftige mich ja jetzt schon sehr lange damit und lerne auch sehr viel von solchen Menschen. Und es gibt eine zentrale Wahrheit. Copy und Paste funktioniert niemals. Never fucking ever. Du kannst ein Stück weit Copy und Paste nutzen in solchen Systemen, um damit Geld zu machen. Das hat ja nichts mit Erfolg zu tun, das hat ja nichts mit Glücklichsein zu tun oder mit sonst irgendwas. Deswegen machen wir in der Rising King Academy was völlig anderes vom Konzept her, was tatsächlich dazu führt, glücklich, zufrieden und frei zu sein. Aber das Ding ist doch folgendes, es gibt ja so viele Erfolgsbücher und. Das war genau diese Person zu genau dieser Zeit, an genau diesem Ort, mit all dem, was genau so drumherum passiert ist. Auch im globalen Kontext, auch wenn wir manchmal die Ausläufer nicht direkt merken. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und basierend auf meiner Charakterstruktur und meiner Genetik etwas von jemand anders kopiere, was mit fast absoluter Sicherheit nicht zu mir passt, dann werde ich nicht nur nicht erfolgreich damit werden, sondern ich werde in aller Regel sogar gegenteilige Ergebnisse damit produzieren. Und das ist ein Fakt, das ist wissenschaftlich gut untersucht. Deswegen Copy und Paste, nein. Inspiration, auf jeden Fall. Was hat jemand anders gemacht? Was war sein Ergebnis dadurch? Könnte für mich etwas darin sein, was ich nutzen kann und für mich umformen kann? Das ja. Einfach nur stumpf das machen, was in diesem Buch auf dieser Seite steht, genauso wird zu dieser berühmten klassischen Enttäuschung führen. Jetzt habe ich das genauso gemacht, aber das klappt nicht. Ja, weil es nicht für dich ist, das war für ihn.
Die traurige, bittere Wahrheit von sehr, sehr vielen Strukturvertrieblern. Denen wird nämlich von der Führungskraft beigebracht, so habe ich es gemacht, also mach es genauso, dann wirst du erfolgreich. Dann machen sie den Shit einfach und es klappt einfach nicht. Ne?
So, und hier
das
sind
ist eine sehr geile Begründung, warum es nicht klappt.
Ja, das ist die zentrale Erkenntnis zum Thema Leadership. Leadership bedeutet nicht, Menschen zu sagen, was sie tun sollen. Sondern Leadership bedeutet, ihnen ein Ergebnis zu zeigen und dann dafür zu sorgen, dass sie alles haben, was sie brauchen, um dieses Ergebnis zu erzeugen. Das ist der Unterschied. Leadership ist nicht, tu dies, tu das, mach es genauso. Das ist Anti-Leadership. Leadership ist, pass auf, ich brauche Folgendes. Bist du bereit, mir dabei zu helfen? Darum ist es wichtig, was brauchst du dafür? Go! Das ist Leadership. Ganz kurz komprimiert.
Und letzten Endes ist ja auch das, was du in der Rising King Academy lehrst. Gerade mit dem kompletten Konstrukt. Du hast ja vorher die Core4 angesprochen. Da gibt es jetzt auch tatsächlich eine sehr, sehr spannende, gezielte Frage aus der Community zu der Thematik. Wenn du jetzt eine optimale Woche definieren solltest für die Core4 oder vielmehr gibt es sowas wie die optimale Woche, um die 4 Bs hat das genannt, also die Core4 Body, Being, Balance, Business zu leben. Erzähl einfach mal kurz deine Perspektive darauf.
Ja, eigentlich sollte diesbezüglich jede Woche die optimale Woche sein, denn so ist das System strukturiert. Ist nicht jede Woche die maximal erfolgreiche Woche, weil halt Dinge drumherum passieren, die wir nicht immer komplett ausblenden können, aber idealerweise ist es so. Dein Wecker geht in der Früh, du stehst auf und du fängst mit deiner Routine an. Routine, tägliche Routine ist ein Workout, ganz egal auf welche Art und Weise. Eine Meditation gehört dazu, das Journal zu führen, sprich bei uns auch einen Stack zu schreiben. Ich habe ja ein Buch drüber geschrieben über den Stack, wer sich da mal informieren will, um hier nicht den Rahmen zu sprengen. Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Anerkennung, Liebe für die eigene Familie, für die wichtigen Personen im eigenen Leben und dann was für Business lernen, das ist der Start in den Tag. Und das ist eine Routine und das ist das Entscheidende. Routinen werden zu Gewohnheiten und dann ist es eine Gewohnheit, morgens aufzustehen und nicht mehr drüber nachzudenken, wie über das Zähneputzen nicht nachgedacht wird, sondern okay, jetzt ist Workout, dann ist Meditation, dann nehme ich mein Journal oder ich mache meinen Snack, dann schreibe ich eine Love Note für meine Frau oder schicke ihr ein kurzes Video für meine Kinder ganz genauso. Und dann nehme ich mir 20 Minuten Zeit, lerne was für mein Business und dann geht's los mit dem Business und ich rede mit anderen Leuten drüber, was ich heute in der Früh als erstes gelesen und gelernt habe. Und das ist eine Routine, die braucht maximal 2 Stunden insgesamt. Ein Green Smoothie habe ich vergessen, aber der ist so selbstverständlich.
Ist Routine, ne? Muss man nicht mehr drüber nachdenken.
Ja, genau, ist eine Routine, muss man nicht drüber nachdenken. Und das einfach jeden Tag zu tun. Und egal, ob das Workout jetzt 60 Minuten intensives Krafttraining ist oder 20 Minuten Jogging oder 15 Minuten Stretching und Schaumstoffrolle benutzen, das ist völlig egal. Oder auch mal 4 Minuten Eisbaden oder eiskalt duschen. Ja, etwas für den eigenen Körper, für die eigene Gesundheit zu tun, sich auch bemühen, Widerstand zu überwinden. Also nicht immer die gleiche Runde zu laufen, sondern hier heute mal die Steigung mitzunehmen. Warum? Ja, weil ich mich gerade so gar nicht danach fühle. Ja, sich selber mal zu zeigen, okay, bin ich denn bereit, was zu machen, was sich scheiße anfühlt? Ergibt für viele immer so gar keinen Sinn, ist aber ein extremer Treiber von Motivation und Autonomie. Klarheit darüber zu besitzen, ich bin der, der bereit ist, das zu tun. Also was soll schon kommen? Ja, so das ist so die Schleife. Und das eine ganze Woche durch, definiert. Dann klingelt der Wecker, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Nicht verhandeln, nicht nachdenken. Wie du über Zähne putzen, rasieren, duschen, nicht nachdenkst, nicht verhandelst. Oh, ich rieche doch ganz gut, kann ich morgen duschen. Oder, Schatz, habe ich Mundgeruch? Nee, alles klar, heute kein Zähneputzen. Das macht doch kein Mensch. Hoffe ich.
Hoffe.
Ja, sondern ja. Diesen inneren Dialog zu eliminieren. Das ist so das Wichtige. Nicht zu sagen, ah, oh, soll ich heute wirklich, ah, ich habe noch Muskelkater von gestern, soll ich jetzt ein Workout machen? Bin schon knapp in der Zeit, Meditation, ja, nein. Ja, dann sind es halt nicht 20 Minuten, dann sind es halt 5 Minuten, whatever. Aber etwas zu tun. Ideale Woche heißt, jeden Tag etwas zu tun. That's it.
Und das muss nicht großartig fancy sein.
Nein, überhaupt nicht. Der fancy Shit funktioniert nie. Alle machen es zu kompliziert, zu komplex, zu fancy. Meine tägliche Routine ist brutalst basic und deswegen funktioniert sie so gut. Und wenn ich Bock habe, mehr zu machen, dann kann ich das immer noch tun, wenn ich dafür den Raum habe.
Das ist auch das Spannende und das Beeindruckende an dir, an dem Coaching und an dir als Coach, weil das, was du sagst, das lebst du halt auch. Ne? Also wir sehen auf Instagram auch deine Posts, wenn du gerade mit Xander und Leonie spazieren gehst, da hast du ja auch immer deine Weste an und wir wissen ja auch, du nimmst auch immer die Steigung mit und gehst auch immer joggen und es ist scheißegal, ob es regnet oder schneit, du gehst halt in kurzer Hose raus und joggst. So. Ja. Das ist auch sehr, sehr inspirierend und du hast ja vorhin dein Buch angesprochen, ne, The Stack. Du hast ja insgesamt 3 Bücher geschrieben, wenn ich aktuell 4. So, siehst du, war ich schon mal nicht auf dem aktuellen Stand. Ich bin fest davon überzeugt, dass es hier unter den Hörern den einen oder anderen gibt, der super gerne mehr über Work, also Way of the Rising King, über die Rising King Academy, über dich als Coach erfahren würde und vielleicht auch etwas aus diesem System für sich mitnehmen würde. Kannst du da mal ein bisschen drüber erzählen, wo man dich findet, was man da findet, welchen Content man wo finden kann, konsumieren kann, wie nacheinander ist das geplant? Hau mal einfach mal raus, wenn jemand sagt, Alexander Mardos, Rising King Academy, finde ich spannend, wo sind die ersten Schritte?
Sehr gerne, vielen Dank. Also ich habe 2 Podcasts. Der erste war Verabredung mit dem Erfolg, das sind insgesamt knapp 700 Episoden. Da findet jeder eigentlich schon das komplette System erklärt plus alles, was ich so denke. Das war so eine Art Tagebuch. Ja, also wirklich tiefe Einblicke auch. Und dann gibt es seit Beginn dieses Jahres den neuen Podcast, mehr auf Unternehmer direkt zugeschnitten. Heißt auch Unternehmerwahrheiten. Da sind wir inzwischen auch bei, ich glaube, über 110 Episoden. Also auch da jede Menge Content. Wie gesagt, gezielt auf Unternehmer auch zugeschnitten, auf die unternehmerische Realität, auf die Probleme. Dann, wie gesagt, ich habe 4 Bücher geschrieben, die es überall im Handel gibt, auch unter Amazon. Einfach meinen Namen eingeben, dann kriegt ihr alle 4. Ich habe einen eigenen YouTube-Channel. Ihr findet auf meiner Webseite sehr viele Informationen, auch sehr viele Testimonials von aktiven Teilnehmern. Ich habe einen eigenen Videoblog dort. Also da kriegt jeder ein sehr, sehr gutes Bild davon. Die Frage ist bloß immer, willst du dir diese Arbeit antun?
700 Podcast-Episoden, vor allem 700 Alexander Mardos Podcast-Episoden sind nicht ganz ohne, muss ich tatsächlich zugeben. Ich habe sie mir zum damaligen Zeitpunkt, als der Podcast noch aktuell war, wirklich alle gegönnt. Und das war auch mit der Grund, warum ich ins Coaching gekommen bin. Aber wir machen es den Leuten hier ein bisschen einfacher. Wir packen einfach alles von hier in die Shownotes. Also von Verlinkungen zu den Büchern, zu den Webseiten, zu den Podcasts. Das heißt, wenn ihr Bock auf Alexander Mardos habt, checkt einfach die Shownotes, da findet ihr alles. Abschließend zu dieser Podcast-Episode noch eine Bitte an dich, Alexander. Wir haben jetzt gerade 2022, das Jahr hat gerade erst begonnen und viele Leute, insbesondere innerhalb der Strukturvertriebe, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sprechen immer über Ziele. Ne? Das 12-Monats-, 6-Monats-, 5-Jahres-Ziel, keine Ahnung was, Ziele definieren. In den meisten Fällen sind diese Ziele halt Umsatz. Ne? Wie viel Umsatz wer wo erreichen will. Deine Devise ist ja immer Umsatz, Schwummsatz. Wie wir das immer so schön sagen. Weshalb ich dich einfach noch zum Abschluss bitten möchte, ein paar Worte in Bezug auf Zielplanung und in Bezug auf, naja, das, was man will erreichen, an die Leute rauszurichten, weil du ja offensichtlich wirklich der Experte darin bist.
Ja, also das wird sehr viel Widerstand in vielen Köpfen erzeugen, aber so ist es nun mal, wie das Spiel funktioniert. Also erstens geht es wirklich darum, was willst du denn wirklich? Was willst du denn wirklich machen? Und wenn jetzt das Gefühl aufkommt, oh, ich habe gar keine Ahnung, was ich machen will, ganz ruhig bleiben. Da gibt es etwas, was du gerne tust, da gibt es etwas, was du gut kannst und da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Ideen, die dir immer wieder durch den Kopf gehen. So, sich einfach mal damit zu beschäftigen und sich fragen, okay, was wäre denn, wenn ich das tun würde? Und zwar nicht in dem Sinne, oh mein Gott, wenn es nicht funktioniert, sondern wie würde mein Leben aussehen, wenn das real wäre? Wenn du zum Beispiel ein Gym gründen willst, okay, Was müsste dafür passieren? Was müsstest du dafür lernen? Welche Schritte müsstest du dafür gehen? Ja, dieser Prozess des Reverse Engineerings, den wir benutzen, mal dieses Ziel zu definieren. Okay, bis Ende 2022 will ich mein eigenes Gym haben. Was brauche ich dafür? Okay, ich muss anfangen zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Wie groß muss so eine Location sein? Ich muss anfangen zu rechnen. Wie viel kann ich dafür bezahlen? Was kostet mich die Einrichtung? Will ich einen Investor mit reinnehmen? Will ich einen Partner mit reinnehmen? Wie viele Trainer brauche ich? Wie wird mein Training aussehen? Wie viele Stunden will ich am Tag einplanen? Will ich ein Open Gym haben? Ja, alles Fragen, die wir ja auch beantworten mussten. Aber immer unter der festen Prämisse, das wird fertig sein. Das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Vertrauen. Zu diesem Zeitpunkt wird es fertig sein. Und dann gezielt Step by Step dafür zu arbeiten, und zwar ausgehend von der jetzigen Position und sich nicht davon abschrecken zu lassen, dass es so unglaublich viel gibt, was zu tun ist und so vieles, was du noch gar nicht weißt. Das ist der Prozess, das kommt unterwegs, sondern sich einfach mal zu entscheiden, pass auf, dieses Jahr will ich wirklich Folgendes in meinem Leben sehen. Und hier ist der Tipp, es darf gerne sehr, sehr, sehr groß sein. Ich sage immer, wenn deine Eier anfangen dabei zu kribbeln, dann bist du ganz gut unterwegs. Es muss ein unangenehmes Ziehen in der Magengrube geben. Es muss dir wirklich richtig Respekt einflößen. Ich sage gerne, es sollte dir eigentlich Angst machen. Dann ist es groß genug. Dann weißt du, okay, das ist die Richtung, in die ich gehen muss. Und es ist einfach gesellschaftlich so etabliert, wir denken alle zu klein. Und wörtlich hat keiner eine Vorstellung davon, was er tatsächlich machen kann, weil es erst weißt, wenn du es probiert hast. Deswegen, nehmt euch was Großes vor. Es gibt diesen schönen Begriff des B-Hacks, das heißt Big Hairy Audacious Goal. Das ist nichts anderes als ein großes, haariges, furchteinflößendes Ziel. Das ist ein schöner Begriff, den Jim Collins geprägt hat, einer, der sich sehr viel wissenschaftlich mit Unternehmertum beschäftigt hat, extrem wertvolle Bücher geschrieben hat. Und er sagt, wenn du sowas nicht hast, dann wirst du auch niemals was Großes erreichen. Weil erst diese Vision, erst der Wille, dorthin zu gehen, dazu führt, dass du überhaupt anfängst, Dinge zu machen. Und Umsatz, Geld ist kein guter Motivator. Geld ist kein guter extrinsischer Motivator. Irgendein scheiß Sportwagen und eine blöde Uhr zu haben, ist nice. Und dann hast du das. Und was motiviert dich dann? Nichts mehr nämlich. Und dann geht es nur noch um die Competition mit den anderen Nasen, die das auch so machen, dass wer hat den höheren Kontostand am Schluss. Und 9 von 10 scheitern damit mittelfristig. Weil es scheiße unglücklich macht und auf Dauer gar nicht aufrechtzuerhalten ist. Der andere Weg ist langsamer, das zu machen, was man wirklich will und etwas für andere zu erschaffen durch das, was man da tut, durch den Service, die Dienstleistung, das Produkt, whatever. Und das bringt automatisch auch finanzielles Wachstum bloß mit offenem Ende. Und ich muss mich nicht auf diese Umsätze konzentrieren. Ja, die sind Benchmarks und ja, habe ich auch Umsätze, die ich erreichen will, aber deswegen mache ich es nicht. Sondern die sind einfach, ja, mal definiert, okay, was würde denn passieren, wenn ich mein Ziel erreiche? Dann würde Folgendes real sein. Zum Beispiel hätte ich dann folgenden Umsatz. Gut, ich trete aber nicht für den Umsatz an, sondern ich trete dafür an, das zu kreieren, was dafür nötig ist, dass Menschen mit mir zusammenarbeiten wollen. Das soll die Motivation sein. Und Geld ist ein Nebenprodukt. Geld ist ein Nebenprodukt von Weiterentwicklung, von Wachstum und von dem Mut, richtig große, haarige Ziele zu definieren. Es braucht nur ein bisschen länger.
Meiner Ansicht nach das optimale Abschlusswort zu dieser Podcast-Episode. Alexander, vielen, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt hier wirklich aufmerksam zugehört. Da waren ein paar, ich würde sagen, Million-Dollar-Tipps mit dabei, wenn man die richtig hört. Und nicht umsonst ist Alexander Marlos ein Coach, der die Leute halt bis in den Millionenbereich bringt. Deshalb checkt seinen Content, checkt seine Podcasts, checkt seine Bücher und schaltet nächstes Mal bei dieser Podcast-Episode mit rein. Da werden wir nämlich nochmal ein bisschen über ein paar andere Themen mit ein paar anderen Leuten sprechen. Haut rein.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korschuk. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.